Inspirity ist dein Podcast für mehr Inspiration und Empowerment im Alltag. Gespräche über Mutausbrüche, Gedankenexperimente und Verbundenheit. Emotional, ehrlich, enttabuisierend. Im Januar 2023 ist es jetzt tatsächlich soweit. Die Mini-Kita eröffnet in Erlangen. Und ich habe immer ein bisschen begleiten dürfen in den letzten 3 Jahren, ein bisschen so Mäuschen spielen dürfen, was die Entwicklungsschritte sind. Und ich weiß, es gab solche und solche Momente. Hattest du auch Momente, wo du dachtest, es wird nie zu diesem Tag kommen, dass die Mini-Kita eröffnet?
Ja, doch. Also ja, die Momente gab es auf jeden Fall auch. Das ist, wo man einfach da sitzt und denkt, oh mein Gott, es ist noch so viel zu tun und es steht noch so viel an und irgendwie passiert gar nichts mehr. Es stagniert. Und man muss sehr viel Geduld aufbringen. Und Geduld ist nicht meine Stärke. Und ja, da gibt's einige solche Momente, wo man dann denkt, lass ich's oder mache ich weiter. Viel Durchhaltevermögen braucht man auch und ja, aber man muss, der Glaube und das Vertrauen hilft einem, darüber wegzukommen. Und solange man im Kopf behält, warum man das macht, und dann zieht man sich da quasi auch immer wieder raus. Ich bin ja auch eher ein Mensch, wo das Glas halb voll ist und nicht halb leer, und der Optimismus hat sehr viel geholfen, aber es gab schon auch Tiefpunkte und wo auch die Tränen gelaufen sind und wo man gedacht hat, oh mein Gott, wie lange halte ich das eigentlich noch durch? Und ja, da muss man sich halt irgendwie rausziehen mit schönen Dingen, mit viel Gedanken, viel Reflexion und sich überlegen, warum man das überhaupt macht und was da so dahinter steht.
Du hast dieses Warum schon angesprochen. Wir nehmen mal unsere Zuhörer und Zuhörerinnen mit. Du bist Erzieherin, hast deinen Fachwirt noch gemacht.
Genau, ja, Fachwirt im Erziehungswesen.
Und hast dann entschieden, du brennst so sehr für dieses Thema und für die Art und Weise, wie man Kinder im Betreuungsalltag quasi begleitet, dass du dir dein eigenes Konzept, deine eigene Kita eröffnen möchtest. Weil du dafür einfach... Du hast Veränderungsbaustellen sozusagen gesehen, die du gerne selber umsetzen möchtest.
Ja.
Reihe es mal so kurz wie möglich. Du musst es nicht in einem Satz zusammenfassen, aber so dieses, wann hast du beschlossen und gab es einen Auslöser? Ich muss da was Eigenes, ja auch ohne Träger, das ist ja das Besondere, es ist ja was Privates bei dir. Ich muss etwas ohne Träger auf die Beine stellen.
Also im Prinzip dieser Traum von der eigenen Einrichtung, der war schon sehr lange da, auch schon nach meiner Erzieherausbildung. Aber dieses, ich möchte es ohne Träger machen, das kam tatsächlich, ich glaube, so extrem intensiv nach meinen Kindern, nachdem ich eben meine Kinder bekommen hatte und wieder in den Beruf eingestiegen bin. Und ja, ich habe eine Zeit lang ja auch in München verbracht, in Einrichtungen und dann hier, und ich habe halt viel gesehen. Aber ja, am stärksten war es, als ich danach meinen Kindern wieder in eine Einrichtung gekommen bin und halt gemerkt habe, okay, da steht halt ein großer Träger drüber, der halt auch, muss man echt so sagen, nicht alles zulässt. Also man hat halt Wünsche, Vorstellungen, was man gerne verwirklichen möchte, und das wird halt gerne auch von oben gedeckelt. Ich muss es leider so sagen, aber ja, und dann heißt es halt, nein, das geht nicht, das geht, und dann müssen wir unsere Konzeption ändern und dann wollen die
Beispiele
Eltern nur zu dir.
Zum Beispiel neue Erziehungsstile mit einfließen zu lassen oder zu sagen, genau, ich möchte Montessori-Spielzeug zum Beispiel, eine Montessori-Ecke umbauen, sowas.
Ja,
macht quasi schon Schwierigkeiten.
Weil das war schon schwierig. Also es war bei uns so, wir haben eine neue Gruppe eröffnet und ich habe das mit einer Kollegin übernommen und habe dann halt genau ein Konzept rausgesucht und Spielsachen, also nur Spielmaterial rausgesucht. Und dann hieß schon, nein, das können wir nicht alles nehmen, weil dann wäre das ja schon ein gewisses Konzept. Das steht aber in unserem Konzept so nicht drin. Also zum Beispiel Montessori, Waldorf, sowas, angehaucht. Und dann müssten wir das Konzept ändern. Und dann kommen ja die Eltern und sagen, sie wollen aber jetzt in die Gruppe. Weil da ist ja dieses Spielmaterial und da wird ja so nach diesem Konzept so ein bisschen gearbeitet, so auf die Art. Und ja, das ging da nicht. Und dann wurde da halt vieles gestrichen und gesagt, nee, können wir nicht machen, und dann mussten wir uns halt auf einen Kompromiss einlassen.
Das heißt, man kann vielleicht sagen, dass es dir gar nicht so sehr, dass du gar nicht so viel Schlimmes im
Kita-Alltag gesehen hast, gar nicht irgendwie schlimme Erlebnisse mit Kolleginnen hattest, sondern dass es vielmehr tatsächlich bei dir dieser Grund ist, deine eigene Frau zu sein, das bestmöglichste Konzept immer an neue Studien, an neue Erkenntnisse angepasst, ja, an Bedürfnisse angepasst, das zu verwirklichen, weil du erlebt hast, es ist total schwierig, aktuell auf pädagogische neue, genau, Entwicklungen zu reagieren.
Genau. Also es ist auch momentan so, finde ich, dass die Pädagogik sich ein bisschen wandelt. Und ich hatte halt eine Ausbildung, da wurde halt noch, also da wurde auf andere Pädagogik einfach geachtet. Da war das einfach irgendwie anders. Und ich habe mich dann mehr mit der Pädagogik beschäftigt, auch mit diesem bedürfnisorientierten Ansatz. Und ja, man hat halt gemerkt, okay, das ist mehr am Kommen. Ich muss sagen, nach meiner Ausbildung zum Beispiel habe ich echt oft so gedacht, okay, ich bin Neuling und ich muss da wirklich auch streng und konsequent sein. Irgendwie hatte ich das Gefühl, mir wurde das so in meiner Ausbildung vermittelt. Und dann, wenn man sich da mal mehr auseinandersetzt und beschäftigt, denkt man sich, ja, das braucht es aber nicht unbedingt. Also das ist ja Quatsch, dass man dann in diese eine Richtung, diese eine Schiene gehen muss. Und dann kam das mit dem bedürfnisorientiert und dann hat man gemerkt, okay, das kommt immer mehr und immer mehr. Und ja, danach möchte ich gerne arbeiten und das wäre so mein Ansatz und mein Konzept. Und ja, wenn ich das machen möchte, dann ich allein unter mir.
Und hast du das Konzept entdeckt, bevor du Mama warst, also im Kindergartenalltag schon, oder hast du es erst so reingeschnuppert mit dem Mama-Werden? Weil ja, ich ist ja, ja so, also für mich war das ja dieser Urknall mit dem Mama-Werden.
Ja, bei mir auch. Ja. Es hat sich tatsächlich mit dem Mama-Werden erst verändert. Ja, wenn man eigene Kinder hat, ist nochmal was anderes, finde ich. Und ja, dadurch hat sich das dann gedreht. Und dann habe ich ja noch mein Fachbett gemacht. Dann war ja auch wieder mehr, sich damit auseinandersetzen und beschäftigen. Und ja, da hat sich das eigentlich so ein bisschen gedreht. Ja.
Und wenn jetzt hier Eltern sitzen und sagen, bedürfnisorientiert, habe ich vielleicht schon mal gehört, aber vielleicht verbinde ich auch vor allem das Wort Attachment Parenting damit, was ja auch tatsächlich, wenn man es in diesen ganz Urauslegungen betrachtet, auch gewisse Kritikpunkte definitiv mitbringt. Mhm. Wenn ich das jetzt so streife als Mama und mich aber noch nicht mit einem tollen Buch beschäftigt habt, wenn ich irgendwie selber vielleicht mich gerade noch ein bisschen verloren fühle, in welche Richtung ich mich orientieren soll. Aber den Eindruck habe, das Bauchgefühl sagt manchmal, ich muss gar nicht so streng sein. Ich muss gar nicht gucken, dass mein Kind immer dem gesellschaftlichen Normen entspricht, so ein bisschen. Was kannst du als Erzieherin und als Mama, also so auf beiden Perspektiven, vielleicht mitgeben, was so Baustellen sind, die man so ganz vorsichtig anbaggern kann, um sich in diese Richtung vorzutasten und herauszufinden, ob vielleicht das Richtige für einen ist?
Ja, ich meine, also im Prinzip dieses Bedürfnisorientierte sagt ja nur, dass man auf die Bedürfnisse der Kinder achtet, aber ja nicht nur auf die Bedürfnisse der Kinder, sondern auch auf seine eigenen Bedürfnisse. Und in einer Kita gibt es ja auch noch Personal und Eltern und Kinder. Und da spielen alle Bedürfnisse mit rein. Dass ich mich jetzt nicht hinstelle und sage, okay, welches Bedürfnis hat das Kind jetzt gerade? Und darauf gehe ich irgendwie immer darauf eingehen. Und meine Bedürfnisse als Mama oder auch als Erzieherin stelle ich jetzt zurück. Sondern ich selber habe ja auch Grenzen. Und es ist aber auch eben erwiesen, dass wenn die Grundbedürfnisse der Kinder nicht erfüllt sind, gerade jetzt auch was so Krippe und Kita angeht, dann können die Kinder auch nicht explorieren. Explorieren heißt quasi ihre Neugier ausleben und quasi ihre Umgebung erforschen und entdecken. Und da fängt's ja schon an. Also da fängt's ja auch in der Eingewöhnung schon an. Wenn quasi diese Grundbedürfnisse wie, da gehört natürlich Nahrung und Schlafen alles dazu, aber auch Sicherheit. Wenn die Kinder keine Sicherheit zu mir als Erzieherin, als Bezugserzieherin haben, dann können sie auch quasi in diesem Geschehen, in diesem Alltagsgeschehen in der Krippe nicht teilnehmen, aktiv teilnehmen. Und dann, klar, hängen die natürlich an der Mama und kommen da auch nicht los. Also es ist so ein, finde ich, so ein Grundansatz, dass man schon schaut, was hat das Kind gerade für ein Bedürfnis und kann ich das jetzt erfüllen, und dann erfülle ich es und dann geht es allen Beteiligten meiner Meinung nach schon besser, aber eben auch auf meine eigenen Bedürfnisse. Auch ich als Mama oder als Erzieherin darf mal sagen, nee, das ist jetzt, da bin ich jetzt echt an meiner Grenze.
Weil das Gruppenbedürfnis zum Beispiel genau. Auch im Vordergrund steht, ja.
Oder wenn, ich meine, auch wir als Erzieherin haben mal schlechte Tage und wenn ich jetzt sage, boah, heute, es geht irgendwie gar nicht, ich muss mal einen Moment raus, gut, dann sage ich meinen Kolleginnen Bescheid, sage, oh, ich habe jetzt echt mal kurz Bedürfnis nach Ruhe. Und könnt ihr mal übernehmen. So ist halt auch ein Bedürfnis gestillt. Und dann gehe ich kurz aus dem Raum oder mache kurz Pause und gut ist. Und auch als Mama darf man sich das eingestehen. Man muss nicht immer zu funktionieren und man muss nicht 24/7 da sein. Und man darf auch mal sagen, nee, jetzt nicht. Mhm. Ja.
Und das heißt, dir ist auch einfach dieses Miteinander. Du hast eine Mini-Kita, bedeutet, du hast einen sehr kleinen Kreis heutzutage, hat man ja große Gruppen. Steck mal kurz den Rahmen ab. Wie viele Kinder und dadurch ja wie viele Elternpaare, mit wie vielen hast du zu tun? Ich finde nämlich, dadurch wird schon deutlich, wie viel einfacher es ist, ja auch Kontakt über diese Jahre der Betreuung quasi mit den Familien aufzubauen.
Ja, es sind also in der Mini-Kita, das ist eine generell eine eingruppige Einrichtung, also eine Gruppe. Ich habe jetzt Krippenkinder, also unter Dreijährige. Und in der Krippe sind es 12 Kinder. Das heißt, ich nehme maximal 12 Kinder auf. Da ich ja schon voll ausgebucht bin, habe ich diese 12 Kinder auch. Und aber ich finde einfach, dieses Kleine macht's viel gemütlicher, viel familiärer. Allein was ich jetzt schon an Kontakt mit den ganzen Mamas und Papas und Eltern habe, ist irgendwie ein ganz anderes Klima als in so einer riesen Einrichtung. Ich habe natürlich auch Einrichtungen mit 4-5 Gruppen gesehen. Ich persönlich möchte es nicht als Leitung, weil mir ist es einfach zu viel. Also da ist so viel los und so viele Kinder und so viele Eltern und ich weiß nicht, ob man allen so gerecht werden kann. Und mit den 12 Kindern und den 12 Elternpaaren dazu bin ich schon der Meinung, dass man das gut schafft. Und es schafft einfach einen schönen familiären Rahmen. Und das merke ich jetzt schon, bevor ich überhaupt eröffnet habe, wie schön und familiär und klein und gemütlich das einfach ist.
Das Verrückte ist ja aber, dass du, waren es 3 oder 2 Jahre? 3 Jahre eigentlich jetzt so. Wahrscheinlich
bis 2020 habe ich ungefähr angefangen, ja. Sind dann 3 Jahre.
Mit der Idee quasi von der Gründung. Man sieht ja, wie lange es für dich quasi wirklich eine Baustelle war. Es ist immer gerade noch eine richtige Baustelle, aber ich finde, im Kopf wird das Gefühl ein bisschen kleiner, die Baustelle, weil das Ziel einfach sichtbar wird. Ja. Und es ist so verrückt, weil du davon sprichst, wie viele Vorteile so ein Konzept hat. Aber es gibt ja sehr, sehr wenige. Einrichtungen, die genau das widerspiegeln. Also meistens ist es gerade eigentlich eher so, egal wo die Eltern leben, es ist so ein bisschen Friss- oder Stirb-Prinzip, weil ich melde mein Kind spätestens ab Tag der Geburt, manchmal ja sogar in Landkreisen vor der Geburt, was ich wirklich auch anstrengend finde, für die Familien und auch für das Kind und überhaupt diesen Entscheidungsprozess. Ich habe eigentlich immer große Gruppen und kann froh sein, wenn ich überhaupt irgendeinen Platz habe. Also letztendlich habe ich eine Liste, wo ich mich drauf bewerbe. Vielleicht habe ich sogar 10 Kitas. Ich würde wirklich alles annehmen, so nach dem Motto als Eltern. Weil ja oft auch gerade einfach nach einem Jahr, nach 2 Jahren das Elterngeld ausläuft und dann die Eltern wieder in den Beruf einsteigen. Ja. Wie lässt sich das irgendwie für dich im Kopf vereinbaren, dass es so schwierig ist, eine Kita zu gründen als wirtschaftliches Konzept und der Bedarf so groß ist? Hast du dich da mal irgendwie dir die Frage gestellt, warum das in unserer Wirtschaft so unlukrativ ist, eine Kita zu eröffnen?
Ja, also tatsächlich habe ich da jetzt mit dem Jugendamt auch schon viel gesprochen und da ging es oft um diesen Begriff, ja, es muss ja auch wirtschaftlich sein, es muss sich ja auch rentieren oder lohnen. Natürlich, so eine kleine Einrichtung ist wirtschaftlich gesehen was ganz anderes, weil ich habe zwar die Elternbeiträge als Einnahmen quasi, die ich aber auch als private Einrichtung schon ein bisschen höher ansetzen muss. Und dann kommt halt diese kindbezogene Förderung, die ich Gott sei Dank bekomme, sonst können die es gar nicht stemmen, weil auf der anderen Seite habe ich jetzt zum Beispiel auch meine Personalkosten und diese ganzen Ausgaben, Miete, Nebenkosten, was da dazu kommt und das muss sich schon, also da muss man schon auch gut kalkulieren, dass sich das am Ende rentiert, aber ja, ich bin dann immer der Meinung, wenn Eltern sich umschauen und von diesem Konzept überzeugt sind, und ich habe jetzt ganz viel Rückmeldung schon bekommen aufgrund meines Konzepts, dass sie wollen da unbedingt ihr Kind hingeben, weil sie so davon überzeugt sind und die Einrichtung jetzt schon so schön finden, dann sind eben Eltern auch bereit, den Preis zu zahlen. Ja, ist halt.
Also man muss
einfach. Auf der anderen Seite auch schade, dass man so hoch ansetzen muss, weil ich dann auch mir denke, es ist ja auch ein soziales Unternehmen. Also es hat ja einen sozialen Charakter. Und da will man sich ja auch nicht hinstellen und sagen, ja, also ich will da den riesen Gewinn draus ziehen. Das wurde mir auch, als ich die Frage gestellt wurde, ob ich GmbH oder GmbH zum Beispiel gründe, wurde mir gesagt, vorsichtig mit GmbH, weil dann heißt, dann steht halt so der Aspekt dahinter, wird gerne hinterfragt, ob ich da halt einen riesen Profit mit, also draus schlagen möchte und nicht mehr an diesem Sozialcharakter interessiert bin.
Okay,
das ist schon schwierig, finde ich. Weil das war nie meine Intention. Also nie meine Intention, da mit dieser Einrichtung einen riesen Gewinn rauszuschlagen.
Aber es wäre dein gutes, also ich muss sagen, es wäre dein gutes Recht, in ganz Deutschland so viele Mini-Kitas nach deinem Konzept aufzumachen, das Profit rausschlägt. Weil ich glaube auch nur, dass wenn wir diesen Bereich Erziehungsarbeit im Betreuungsaspekt, wenn wir den und nicht nur durch öffentliche Tarifverträge, sondern wenn wir denen so eine hohe auch Wertbeischätzung quasi geben, dass wir einfach Geld in die Hand nehmen, nur dann machen wir ihn ja auch wieder lukrativ und interessant für andere. Ich glaube gar nicht, dass es immer nur ums Gehalt geht, aber dass einfach grundsätzlich diese Wertschätzung eine höhere ist.
Ja.
Aber ich weiß, was du meinst. Natürlich werden gleich wieder Familien ausgeschlossen, die sich dann die Beiträge nicht leisten können oder quasi, ja.
Genau. Das ist halt dann, also da, es gibt da draußen, glaube ich, viele Familien, die das wirklich zahlen für gute Qualität, ein tolles Konzept, mehr Personal.
Flexiblere Öffnungszeiten.
Ja, genau. Also schon, aber ja, dann gibt es vielleicht auch Familien, die sich's nicht leisten können und die dann halt sich anderweitig umschauen, obwohl sie ihr Kind dort gerne hätten. Also das könnte ja auch tatsächlich passieren. Obwohl ich sagen muss, da bin ich unglaublich dankbar. Die Stadt Erlangen macht sehr viel. Also die, es gibt da Zuschüsse für die Miete, für die Erstausstattung. Also da kommt schon auch, was ja alles freiwillige Leistungen sind von der Stadt.
Jetzt kann man es bei jeder Stadt, eigentlich müsste, finde ich, jedes Paar, das irgendwo in eine Stadt zieht, sich mal angucken, auch wenn es ein Trauerspiel ist, wie sieht aktuell der Betreuungsspiegel aus? Und ich finde, wir reden da viel zu selten drüber, wie viele Krippen und aber auch Kindergartenplätze fehlen. Also oft, finde ich, wird so der Fokus auf die Einjährigen, man hat dann den rechtlichen Anspruch und überhaupt und versteift sich da so ein bisschen drauf und da hat es ein bisschen so einen Ruck gegeben in den letzten Jahren. Weil ja auch das familienpolitische Ziel ist, Frauen schneller wieder in den Beruf einzugliedern. Aber was so extrem ist, dass ja wirklich auch Kindergartenplätze fehlen. Also wir reden da von dieser Vorschulbegleitung, auch wo Kinder in diesen 3+-Jahren begleitet werden. Warum tun wir Eltern so wenig dafür, Rabatz zu machen, dass es so einen Mangel an Betreuungsplätzen gibt?
Das ist eine gute Frage. Warum tun? Also ich glaube, dass es da schon Eltern da draußen gibt, die dann gern auch Rabatz machen oder Rabatz machen würden. Ich weiß nicht, inwieweit es gehört wird, vielleicht auch manchmal überhört wird. Ja, warum machen wir so wenig Rabatz? Das ist tatsächlich eine gute Frage.
Und hast du das?
Vielleicht, weil man dann auch Bedenken hat, dass man vielleicht am Ende dann ohne Betreuungsplatz dasteht. Diese Vorsicht, diese Angst und ja, wenn ich jetzt aber was sage oder wenn ich mich dagegen auflehne, dann kriege ich erst recht keinen Platz. Aber viele Eltern sind darauf angewiesen, weil sie ja einfach wieder arbeiten möchten müssen und diesen Druck eben haben und dann ja sagen, okay, ich halte erstmal die Füße still und schau.
Würdest du sagen, in deiner Gründungsphase bist du Menschen begegnet, die dir so richtig krass den Rücken gestärkt haben, weil sie gemerkt haben, ja, genau sowas brauchen wir. Also was für Menschen waren das und inwiefern hatten diese Menschen auch was zu sagen oder waren es eher ein innerer Kreis?
Viel auch ein innerer Kreis, tatsächlich auch viele Freundinnen oder Kolleginnen. Kolleginnen, Freundinnen, die auch eben im Erzieherberuf in der Branche eben quasi arbeiten, die wirklich da extrem mitgefiebert haben und ich mich immer wieder bestärkt haben und jetzt guck und das schaffst du. Und ja, auch wenn mal so ein Tiefpunkt kam, mich dann auch wieder mit rausgezogen haben. Klar, mein Mann, meine Familie, meine Kinder, da ist schon auch viel Unterstützung da. Und ansonsten tatsächlich auch viele Mamas. Also wirklich, ja, auch Mamas, die ich so persönlich gar nicht gekannt habe, sondern die also einfach über Insta an mich rangekommen sind oder eben auch über Insta andere Erzieherinnen, die gesagt haben, Mensch, sowas würde ich auch gern machen und da wirklich irgendwie gefragt haben wegen Austausch und wie hast du das gemacht, wie bist du das angegangen und wir finden das so toll. Oder eben Mamas, die gesagt haben, Mensch, sowas Tolles und da würde ich gern mein Kind hingeben und was du da aufbaust und ja, dieser Mut und ja, aber es ist tatsächlich mehr, glaube ich, der innere Kreis und ja, Eltern und Erzieher, die halt in diesem Ganzen so mit drin stecken.
Und man muss ja schon sagen, du hattest auch mit allen anderen Behörden Kontakt. Also ja. Letztendlich die dafür verantwortlich sind, zu schauen, dass eine Stadt oder ein Landkreis ausreichend Betreuungsplätze hat oder einen Betreuungsschlüssel quasi gerecht werden müssen, ein Stück weit, den auch rechtfertigen müssen.
Ja, ja.
Vielleicht viel zu selten rechtfertigen müssen sich dafür.
Müssen, ja.
Da war jetzt kein Feuer, wir schauen, boah, es will jemand einen Betreuungszuschuss herbringen quasi. Wir ermöglichen da alles. Kannst du so nicht unterschreiben?
Nee, das unterschreibe ich so nicht. Das war eher immer sehr gedeckt und interessant. Ja, dann, schauen wir mal, reichen Sie mal das und das ein und dann müssen Sie sich halt darum kümmern und darum kümmern und dann melden Sie sich wieder. Man telefoniert sehr viel hinterher oder schreibt E-Mails, obwohl ich wieder sagen muss, ich war ja vorher auch in Bamberg. Es gibt einen Unterschied zwischen Bamberg und Erlangen. Also Erlangen war da viel, also das Jugendamt zumindest viel kooperativer. Da wurde sich viel mehr gekümmert, aber auch da sehr gemäßigt. Also das war jetzt nicht so ein riesen Freudensprung und oh wow, da kommt jetzt eine und möchte ihre Mini-Kita auch mal. Es war ja relativ normal, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, ja.
Und wenn man dann selber so ein Feuer in sich hat, dann stelle ich mir das total schwierig vor, wenn man dann auch mit so vielen Behörden und allem zusammenarbeiten muss und immer wieder so, ich sag mal, eine auf den Deckel bekommt oder warten muss. Du hast vorher schon gesagt, du hast selber bist nicht der größte Geduldsmensch. Was hat dir in den Jahren geholfen, über diese Phasen der Geduld, der Ungewissheit manchmal, dich da wieder rauszuholen oder dich da dein Feuer aufrechtzuerhalten?
Ich glaube, man lernt ein bisschen damit zu leben. Es ist tatsächlich so ein bisschen so eine Gewohnheitssache. Obwohl ich sagen muss, es war ja schon ein Unterschied zwischen Bamberg und Erlangen. Also bei Erlangen, da habe ich mich dann wieder mehr, also da habe ich mich dann gefreut, dass wenigstens da ein bisschen mehr von der Behördenseite kam. Ich gedacht, oh, da war ich ganz erstaunt und habe mir gedacht, ja, schön. Und ja, ansonsten, wie gesagt, gewöhnt man sich dran und weiß es einfach für sich. Und ich kann da einfach mittlerweile besser drüber weggucken. Ich weiß nicht warum, weil ich in mir weiß und dieser Glaube und dieses Vertrauen, also ich habe da wirklich immer versucht, mich mit meinem Gefühl und meinem Warum und meinem Glauben und Vertrauen zu verbinden und zu sagen, das ist mein Weg und den gehe ich jetzt und ja, ist halt, also sie sind halt so. Es ist halt, ich habe da auch gar nicht immer so negativ, ich habe da auch wirklich dieses Jahr versucht, mich gegenüber den Behörden sehr positiv zu stellen und auch meine Gedanken und meine Gefühle da sehr positiv auszurichten. Und ja, irgendwie zieht man sich dann da auch selber wieder ein bisschen raus und weiß, wofür man es macht. Und jetzt bin ich ja mittlerweile tatsächlich auf so der Zielgeraden, sage ich mal. Und da ist dann das Ziel so nah und dann kommt man da auch so drüber weg.
Du bist ja trotzdem nach deiner Ausbildung erstmal auch in die Festanstellung, hast jetzt quasi viele Jahre im Erzieherberuf gearbeitet. Ich würde auch behaupten, das ist eine Branche, in der sehr wenige Menschen ausbrechen in die Selbstständigkeit, in die Gründung. Wahrscheinlich auch, weil es viele Stolpersteine auf dem Weg gibt oder viele bürokratische Hürden, die ja in eurer Ausbildung, die man nicht, also es ist kein Beruf, der das Ziel hat, nachher in eine Selbstständigkeit zu gehen. Du hast aber sehr früh diesen Impuls gespürt. Es ist jetzt auch keine Gründung, wo man sagt, man baut sich irgendwie ein Online-Business auf, man hat die Ausgabe Laptop, sondern wir sprechen hier wirklich von extremen Ausgaben im Bereich Umbaumaßnahmen, Einrichtung, Spielzeug, Personal, das davor quasi schon gestellt sein muss. Was hat dir auf diesem Weg von dem Impuls, ich möchte das unbedingt machen, zu, ich setze es auch wirklich wirtschaftlich um, also ich gehe diesen Prozess der professionellen Gründung, was hat dich da angetrieben und was hat dir geholfen, dich in diesen Bereich einzufuchsen, weil man ja wirklich auch das erst lernen muss, also zu gründen, man muss ja hier reinwachsen.
Ja, also erstmal so der Antrieb, okay, ich möchte meine eigene Einrichtung, ich möchte nicht Jahre und auf Dauer in diesem Angestelltenverhältnis unter den großen Trägern arbeiten. Das war so der Punkt. Das war auch zu dem, was du vorher gefragt hattest, auch so ein Punkt, wo ich mich dann immer wieder gefragt habe, okay, die Option ist jetzt weitermachen, dafür kämpfen oder wieder zurück ins Angestelltenverhältnis in irgendeine Krippe, irgendeine Einrichtung. Und dann war für mich klar, nee, das ist nicht die Option, also weitermachen. Und ja, natürlich habe ich mich ganz viel informiert und sehr viel auch bei Jugendamt und bei den Ämtern nachgefragt, im Internet geforscht. Und dann bin ich ja auch in so eine Gründungsberatung reingekommen. Es gibt in Nürnberg einen Verein, die sich extra um so selbstorganisierte Einrichtungen kümmern. Und da hatte ich dann eine Anlaufstelle und habe dann tatsächlich eine Gründungsberatung bekommen. Das sind, glaube ich, 10 Stunden, die man da bekommt. Und dann kann man sich damit austauschen und seine ganzen Fragen loswerden. Und da wird einem sehr gut geholfen, wurde mir auch sehr gut geholfen, auch weiterzukommen. So die Anfangsschritte, da hatte ich Bücher, da hatte ich das Internet und dann hat man sich da halt so durchgearbeitet. Aber das, also diese Gründungsberatung, das hat dann wirklich nochmal so den Push gegeben, dass ich einfach weiterkomme.
Kannst du dich noch an den Moment erinnern, als du das erste Mal den Gedanken ausgesprochen hast, ich möchte eine Kita gründen, eröffnen, ich möchte meine eigene Frau sein. Wem hast du es erzählt und wie waren die Reaktionen?
Gute Frage. Also erstmal habe ich das ja sehr für mich gemacht, heimlich, still und leise. Und tatsächlich warst du die Erste, der ich es erzählt habe.
Nein.
Ja, aber ja.
Ach Quatsch.
Ja.
Echt, als du da hinten saß?
Ja, und deswegen habe ich ja auch gesagt, also bei der Eröffnung, du wirst auf jeden Fall dabei sein, du wirst auch Teil meiner Rede, ich habe ja auch meine Eröffnungsrede schon geschrieben, du wirst Teil meiner Rede sein, weil du warst die Erste, die es erfahren hat und die von Anfang an diese Idee geglaubt hat. Da habe ich mich getraut.
Krass.
Das Femspace entdeckt und dann dich und dann habe ich es einfach rausgehauen.
Ach, krass, ich dachte, das war schon viel länger irgendwie.
Und dann, tatsächlich von meiner Familie hatte ich da lange großen Respekt, das auszusprechen. Ja, das hat lange gedauert. Natürlich, dann kam mein Mann, dann kamen Freundinnen und dann erst meine Eltern.
Mhm. Ja. Und ich würde jetzt einfach mal... Was ja auch schon schlimm ist, dass man das so einfach behauptet, aber in meiner Laufbahn der Selbstständigkeit oder auch als Mama, es ist eigentlich egal, in welchem Bereich heutzutage, im Menschsein, wir sind immer Bewertungen und Kommentaren und Meinungen von außen ja schnell ausgesetzt. Auch Meinungen, die sehr übergriffig sein können, die gerade in so einem wackeligen Anfangsprozess, wo ja wirklich einfach so dieser innere Schutz, dieser innere, ich muss dafür brennen, ich muss dieses Feuer aufrechterhalten und mal was sich schnell noch anstupsen lässt und dann Selbstzweifel aufkommen. Hast du diese Kommentare erlebt? Und wenn ja, was war dein Moment, wo du entschieden hast, wie grenzt du dich davon ab und wie hast du das geschafft, dich davon loszulösen?
Das habe ich wirklich erlebt, vor allem am Anfang. Da kam das wirklich der richtige Gegenwind geprescht von Freundinnen, die gesagt haben, oh, willst du das wirklich machen? Überleg dir das. Du hast ja auch 2 Kinder. Und wie willst du das machen? Und es kostet so viel Geld. Und so. Und ja, klar, über meinen Mann, der natürlich auch das Finanzielle im Blick hatte und gesagt hat, ja, mit dem Geld und auch die Kinder. Bis hin zu meiner Mama, zu meiner Oma, die natürlich auch als erstes, war die erste Frage, ja, und was sagt dein Mann dazu? Ja, und das sind natürlich so Sachen, die kommen dir so entgegengeprescht und dann, gerade am Anfang, fragst du dich danach, soll ich es mir vielleicht doch überlegen? Vielleicht haben sie recht. Ich gehe es nochmal durch. Aber ja, da war zu viel Feuer. Das war für mich dann schon klar.
Nicht zu viel. Niemals zu viel. Nein. Lass uns gleich nicht zu viel spielen. Nein, es war dieses Feuer da.
Aber es war halt ausgesprochen. Genau, diesem Zeitpunkt, wo ich es ausgesprochen hatte, war mir ja schon klar, dass ich es mache. Ja. Und das hat viel geholfen. Deswegen habe ich gesagt, ich habe am Anfang sehr viel für mich und still und heimlich gemacht, bis ich wusste, okay, jetzt spreche ich es aus. Und da war ja schon klar, das wird so gemacht.
Kein Halten.
Ja, und dann, ja, klar, diese Zweifel, die hat man immer. Immer. Ich hatte vor kurzem erst wieder einen Zweifel. Also von daher, ja. Aber da kommt man dann schon drüber weg.
Hast du ein Geheimrezept, wenn dieser Zweifel aufkommt, dieser Selbstzweifel? Ich kenne das auch. Ich hatte Monate der Selbstzweifel, habe ich jetzt auch wieder hinter mir. Ich glaube, falsch wäre zu sagen, sie dürfen irgendwie gar nicht mehr aufkommen. Es ist eine Schwäche. Nee. Es ist auch keine Schwäche, dass man diese Momente hat. Aber was ist so dein Trick, wenn du merkst, da schleicht sich wieder was an?
Weinen, also laufen lassen tatsächlich, mal kurz laufen lassen. Also mir tut es unglaublich gut. Ich mache das auch gern für mich allein. Oder dann auch Gespräche, aber mit Menschen, die einen pushen und motivieren und wieder rausziehen. Und dann tatsächlich ist es bei mir wirklich so kleine Belohnungen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, so ach komm, jetzt gönne ich mir mal da. Ja. Hole ich mir mal ein Eis oder hole ich mir mal ein Stück Kuchen oder jetzt gehe ich mal da und dahin oder ich gehe in die Badewanne, ja, um mich da einfach wieder...
Selbstfürsorge, ja, heutzutage nennt man Selbstfürsorge, glaube ich.
Ja, genau.
Aber es ist so schwierig, das oft ja trotzdem dann in den Momenten zu machen, wenn man so selber an sich hadert,
ja,
gerade dann nach sich zu schauen und sich was Gutes zu tun.
Aber tatsächlich, letzte Woche war das mit meinen Handwerkern, wo die dann gesagt haben, ja, sie können erst im November kommen und ich wollte im November eröffnen. Oh, und dann ist erstmal, ich konnte erstmal gar nichts sagen, dann habe ich geweint und dann habe ich gedacht, so, dann habe ich mir innerlich gesagt, Christine, jetzt komm, das kriegt man auch hin, dann machen wir eben Eröffnung im Januar und dann habe ich angefangen. Was muss ich tun? Habe nach Lösungen gesucht, das und das und das, meine Liste geschrieben und dann habe ich angefangen. Also mittlerweile bin ich da wirklich so, dann habe ich angefangen und habe das alles abgearbeitet.
Das heißt, eigentlich ist ja dann, ich erinnere mich an unsere Fuck-Up-Night, in dieser Fehlerkulturprozess ist quasi so erkennen, erstmal quasi weinen und auch sich in diesem Schmerz kurz suhlen dürfen vielleicht, aber dann auch wieder raussteigen, annehmen und dann Lösungen finden, damit quasi die nächsten Schritte gemacht werden.
Genau, können. Ja. Und dann einfach das Beste draus machen, weil letztendlich, wenn man es nicht ändern kann in dem Moment, dann sucht man halt nach neuen Wegen und nach Lösungen. Und so war das ja genau. Erstmal die Gefühle zulassen und dann annehmen und weitergehen und überlegen. Mhm.
Wenn du zurückblickst auf die letzten, dann sind es wirklich, dann ist nicht so lang, weil dann war es irgendwann im Januar, Februar 2020. Ich glaube, das war genau, wo wir miteinander...
Ja.
Also diese zweieinhalb Jahre, die du quasi damit jetzt verbracht hast mit dieser Idee, gab es irgendwann mal den Moment, wo du gesagt hast, du hast es bereut, dieses Feuer entwickelt zu haben und dich dafür entschieden zu haben?
Nee, nie. Also den Moment, dass ich es wirklich bereut habe, gab es nie. Nee. Mal kurz sich gefragt, okay, soll ich es wirklich machen? Aber bereut, nee. Selbst jetzt, wo ich eben dann quasi auch meinen Job in der Krippe aufgegeben habe und nur noch mich entschieden habe, nur noch für dieses Projekt da zu sein, für meine Mini-Kita, das war ein großer Schritt, das war eine Überwindung und mir wurde zur Selbstständigkeit gratuliert, wo ich dann erstmal gedacht habe, oh wow, krass. Aber ja, nie bereut. Auch jetzt, wo sich das immer wieder weiter verschiebt. Ich habe es nie bereut.
Wenn du an den Moment jetzt in einem Jahr denkst, was sind so für dich Traumszenarien, die sich eröffnet oder bewahrheitet haben? Was ist so in einem Jahr, was darf wegfallen und was sind aber vielleicht auch neue Baustellen, die du schon im Kopf hast? Weil ich glaube, man hört ja trotzdem nie auf.
Nee, ich glaube, man hört wirklich nie auf. Ja, also dann hat sich bewahrheitet, dass ich einfach diese ganzen, sag ich mal, behördlichen Herausforderungen. Endlich geschafft habe, hinter mich gebracht habe. Es ist eine tolle Eröffnung gelaufen. Die Mamas und die Kinder und die Papas natürlich auch. Die Familien sind alle da und die Kinder kommen morgens an. Ich bin dort mit meinem Personal und es ist einfach ein wunderbarer Ort geschaffen worden, wo sich dann am Ende auch alle wohlfühlen und ja, so stelle ich mir das vor, nächstes Jahr dann, also in einem Jahr dann an Ort und Stelle einfach endlich agieren zu können und einfach, ja, in diese Arbeit mit den Kindern in der Krippe zu gehen und ja, da zu sitzen und einfach zufrieden zu sein, was man, oder auch stolz zu sein, was man geschaffen hat. Ja, und dann kommen wahrscheinlich irgendwann diese Gedankenspinnereien. Ach, naja, jetzt noch eine Mini-Kita. Nein, aber das ist dann
auch eine
Zukunftsmusik. Ja, vielleicht, wenn ich allein sehe, dass ich jetzt schon wieder eine Warteliste habe und ich noch eine zweite, dritte Gruppe füllen könnte wahrscheinlich bis nächstes Jahr, bleiben die Ideen immer da. Aber jetzt freue ich mich auf meine Mini-Kita.
Und dieser Wohlfühlort, das ist ja was einerseits so Schönes, wo man so mitfühlen kann, sich so reinfühlen kann, wo eigentlich, ehrlich gesagt, jeder hofft, dass es das ist, was man findet für sein Kind, weil es ja trotzdem eine extreme Verantwortung ist, diese Verantwortung abzugeben.
Ja.
Wir haben vorher schon angesprochen, wie schwierig es ist, als Eltern überhaupt einen Platz zu bekommen. Das heißt, ich finde es heutzutage wichtig, auch anzusprechen, dass wir Eltern definitiv nicht immer davor gefeit sind, die richtige Entscheidung zu treffen, was die Einrichtung angeht. Wir könnten uns nicht mit 100%iger Wahrscheinlichkeit sicher sein, dass unser Kind dort so betreut wird, wie wir uns das vorstellen oder wünschen. Ich finde, es gehört dazu, dass wir da hingucken irgendwo.
Ja.
Wenn jetzt jemand sagt, ich wünsche mir diesen Wohlfühlort, oder was sind so Faktoren, wo du Eltern vielleicht vorab schon bei einer Kita-Besichtigung, bei einer Auswahl, was sind so Baustellen, wo man gucken kann oder so kleine Tropfen, wo man zusammensammeln kann, um zu sagen, das ist meine Limonade, meine leckere Limonade der Betreuung. Worauf kann ich achten, damit das Bauchgefühl nachher auch stimmt?
Ja, also wichtig ist, finde ich, für den Anfang auf jeden Fall mal ins Konzept reinzuschauen.
Das heißt, das findet man oft auf der Webseite eine
Kita? Ja, also meistens auf der Webseite. Jetzt genau ist es dann eigentlich auch dargestellt. Dann kann man sich das auch durchlesen. Oder es wird dann spätestens beim Aufnahme-Anmeldegespräch oder bei dem ersten Kontakt mit dem Betreuungsvertrag übergeben.
Das heißt, das ist einfach ja auch mal wichtig zu sagen, jede Betreuungseinrichtung muss ein gewisses pädagogisches Konzept vorweisen können.
Natürlich.
Daran sieht man meistens auch schon, welcher Stand, was steht da drunter, wann wurde dieses Konzept erarbeitet, welche Leitlinien stehen da drinne. Und da kann man rausfinden, zum Beispiel Mittagsruhe auch, sind zum Beispiel Baustellen Bausteine eines Betreuungskonzeptes.
Ja,
was kann man da rauslesen?
Also in dem Konzept stehen klar die Rahmenbedingungen, also sowas wie Öffnungszeiten, die Buchungszeiten und was es dann kostet am Ende, Schließtage, was gibt's für Gruppen, wie groß sind die Gruppen, gibt's Krippe, Kindergarten, Personal, steht ja dann auch drin, wie viel Personal ist da, was für Personal
Betreuungsschlüssel.
Genau. Und natürlich auch, wie ist das Haus aufgebaut und dann auch natürlich das Konzept, also nach welchem Konzept, nach welchem Ansatz wird gearbeitet, wie bei mir mit dem bedürfnisorientierten Ansatz. Und ich habe ja dann auch noch meine Schwerpunkte und das ist dann schon in so einem Konzept alles niedergeschrieben. Was jetzt bei mir zum Beispiel auch mit drin ist, ist am Ende auch Qualität. Wie wird die pädagogische Qualität oder generell die Qualität in der Einrichtung gesichert? Wie zum Beispiel mit einem Konzept, was einmal im Jahr, alle zwei Jahre überarbeitet wird, bei einem Planungstag zum Beispiel oder mit Elternfragebögen, dass auch die Eltern mit einbezogen werden und gefragt werden, ja, wie gefällt's euch, was ist wichtig, was fehlt euch noch, sowas zum Beispiel, und das ist eigentlich alles in einem Konzept niedergeschrieben. Mhm. Und ohne mein pädagogisches Konzept bekomme ich auch keine Betriebserlaubnis. Mhm. Also das ist schon eine wichtige Voraussetzung. Mhm. Und da kann man auf jeden Fall reinlesen, und wenn es nicht irgendwie öffentlich einsehbar ist, dann kann man das sicherlich bei der Einrichtung auch nachfragen. Mhm. Ja.
Und dann bin ich vor Ort, dann ist da trotzdem immer quasi, also meistens kriegt man Bescheid, man hätte da einen Platz, mhm. also zumindest so läuft es in Bamberg ab. Man hat in der und der Einrichtung einen Platz und dann hat man ja diesen Besichtigungstermin. Würdest du sagen, in dem Moment hat man ja meistens schon eine Ansprechpartnerin, die die Leitung macht, mhm. diese Besichtigungstermine auf. Es ist tatsächlich in Ordnung, aufs Bauchgefühl zu achten, auch wie es persönlich läuft oder wie es zwischenmenschlich läuft? Oder ist es für ein Kind eigentlich irrelevant, ob sich die Eltern und Erzieher jetzt so mögen?
Nee, also da muss, mein Ratschlag ist da schon drauf zu achten. Generell, also diese Besichtigungen sind sehr gut, um sich einfach die Einrichtung anzuschauen und aber auch, wie du jetzt gesagt hast, um da mal reinzufühlen und reinzuspüren. Meistens macht es die Leitung, aber dann zu gucken, wie ist es so in der Kommunikation, im Kontakt zueinander, fühle ich mich hier wohl, weil die Eltern und der Wohlfühlfaktor der Eltern schon ein ausschlaggebender Punkt dafür ist, wie sehr fühlt sich das Kind wohl. Also bin ich schon der Meinung, die Eltern müssen sich wohlfühlen, sonst funktioniert es meiner Meinung nach auch mit dem Kind nicht. Ja, ist jetzt vielleicht so ein bisschen knallhart gesagt, aber...
Ja, aber auch das Thema loslassen.
Ja, genau. Es geht ja darum, dass das Kind eine Beziehung zu der Erzieherin aufbaut, und wenn aber allein schon die Eltern im Vornherein sagen, oh nee, da habe ich echt ein komisches Gefühl und das passt nicht, oder ne, die Sympathie passt nicht,
was ja, ja auch auf beiden Seiten
ja,
liegt.
Also wir ja, natürlich,
wollen
ja kann auch von der anderen Seite
den gar nicht quasi auf Erzieherseite sehen, sondern grundsätzlich dieses Bauchgefühl, passt oder kann ich gar nicht mit jemandem.
Ja, so und das spürt das Kind. Und wie soll das Kind dann eine gute Beziehung aufbauen können, wenn es schon bei den Eltern auch nicht gelingt? Also ja, also da kann man schon auch auf sein Gefühl vertrauen. Jetzt ist es halt natürlich so, dass man sich das jetzt aufgrund des großen Bedarfs nicht so aussuchen kann. Aber ja, wenn jetzt das Gefühl gar nicht stimmt, weiß ich nicht, ob ich dann diese Einrichtung wählen würde.
Ich habe am Anfang oft überlegt, boah, ich will auf keinen Fall eine Nörgelmama sein. Ich will auf keinen Fall diese Mama sein. Ich weiß, einmal gab es eine E-Mail mit dem Mama-Mob, der jetzt wieder... Also es gibt ja auch wirklich von Seiten der Eltern sehr, sehr übergriffige Attacken, Kommunikation, auch gewisse Erwartungen, die an das Erzieherpersonal, also an euch gestellt werden, die unterirdisch sind. Mhm. Also ich möchte da wirklich Eltern gar nicht rauslassen heutzutage. Und dann hat man immer so ein bisschen, man möchte ja einfach gerne, also seinem Kind geht es mit Sicherheit ein bisschen besser, wenn das Verhältnis auch mit dem Erzieherpersonal ganz gut ist. Aber ich habe auch gemerkt, immer wieder, wenn so ein paar Punkte sind, runterschlucken hilft auch nicht. Kannst du mal von Erzieherseite sagen, wie es sich für euch anfühlt, wenn Eltern mit gewissen Problemen oder Schwierigkeiten oder Fragen an euch herantreten und was ansprechen, was nicht gut läuft? Also wie ist es für euch? Sollen wir lieber einfach als Eltern mitschwimmen oder ist es für euch in Ordnung, wenn wir Dinge ansprechen?
Nee, doch, das ist schon in Ordnung. Also das ist für mich schon auch sehr wichtig, finde ich. Also wenn es irgendwas gibt, dann finde ich es schon wichtig, dass die Eltern eben auch kommen und es ansprechen. Auch direkt bei der Erzieherin oder direkt bei dem Gruppenpersonal. Ich habe tatsächlich auch mal in einer Einrichtung gearbeitet, wo ich solche Mama-Mops erlebt habe, wo das dann untereinander eben dann so hochgekocht ist.
Oder in der WhatsApp-Gruppe.
Ja, das finde ich schwierig. Also ich hatte auch jetzt eine Freundin, die eben mich gefragt hat, oh, da hatte ich die Schwierigkeit, du bist doch auch Erzieherin, was soll ich da machen? Da habe ich gesagt, immer in Kommunikation gehen, aber mit der Betroffenen und nicht sich untereinander da irgendwie zusammenschließen, finde ich jetzt nicht so gut, sondern einfach direkt ansprechen. Und also ich bin da schon immer offen für. Ich finde es immer schön, wenn die Eltern direkt kommen und dann auch sagen, sie haben da ein Problem oder ihnen ist das und das aufgefallen oder da ist eine Schwierigkeit. Und dann kann man das auch besprechen. Ja. Also und dann gibt es meistens auch eine Lösung dafür. Also ja.
Diese Betreuung, auch wenn man in dem Moment als Eltern ja ein Stück weit abgibt, mhm. und ja auch einfach sagen muss, man kann nicht alles beeinflussen, das als Teamarbeit zu sehen in dem Moment.
Ja, ja, genau. Erziehungspartnerschaft nennen wir es.
Okay.
Ja. Partnerschaftlich zusammenarbeiten. Ja. Das steht, glaube ich, auch in meinem Konzept. Ja, einfach dieses, ja, zusammen an einem Strang ziehen. Und wenn einem irgendwas auffällt, es kann ja auch von unserer Seite, also von der Erzieherseite, was sein, was auffällt, dann ja, geht mal einfach ins Gespräch und nimmt sich kurz Zeit, und das muss ja auch kein Tür- und Angelgespräch sein, dann kann man ja auch einen anderen Termin vereinbaren, wo mehr Zeit ist und mehr Ruhe, und dann bespricht man das. Mhm. Ist immer der bessere Weg.
Mhm. Wenn ich jetzt, ich habe noch zwei Menschen gerade im Kopf, zwei unterschiedliche Menschen. Einmal die Person, die sich gerade überlegt, boah, ich stehe irgendwie kurz vor meinem Schulabschluss, ich würde total gerne in den Bildungsbereich. Es sind erst die Zahlen veröffentlicht worden, allein im Grundschulbereich sind es in Bayern 1000 Bewerber weniger im Pädagogikbereich. Jetzt sind ja unsere Kleinsten eigentlich noch wichtiger. Also die sind ja so wichtig. Wir legen da quasi die Grundsteine für unsere Gesellschaft in dieser Zeit. Wie wir sozialisiert werden, was für Bildungschancen wir auch eröffnen, um aus vielleicht bildungsferneren Familien auch die Kinder schon früh zu integrieren. Ja. Integration ist eh immer ein Thema. Und jetzt habe ich irgendwie so das Gefühl, ich möchte eigentlich in diesen Bildungsbereich reingehen als junge Person. Ich sehe aber, dass immer wieder für Tarifverträge gekämpft wird. Ich sehe, dass es viel zu wenig Plätze gibt. Was würdest du dieser jungen Person, diesen Menschen mit auf den Weg geben, wofür es sich lohnt, genau noch diesen Beruf der Erzieherin einzuschlagen und auch des Erziehers? Also wir hatten einen männlichen Erzieher und mein Sohn leidet heute noch, dass er aufgehört hat quasi. Also wirklich, egal welches Geschlecht dieser junge Mensch sich entscheidet oder auch vielleicht jemand, der einen Quereinstieg machen möchte, warum lohnt es sich noch für diesen Beruf?
Ach, weil einfach, also die Arbeit mit den Kindern, Arbeit in Anführungszeichen, einfach so schön ist, und Kinder sind einfach so dankbar und es kommt einfach so viel zurück, auch gerade bei den Kleinen. Also das ist so ein Geben und Nehmen, und ich finde es immer wieder schön, dass man einfach sieht, ja, es kommt an und es wird aufgenommen, und ja, da kommt einfach auch wieder so viel zurück und so viel Liebe und Freude, und ja, die Kinder haben einfach noch so eine gewisse Leichtigkeit. Also man kann auch unglaublich viel von Kindern lernen und mitnehmen, wo man selber in seinem Erwachsenenkopf schon total durchgetaktet und durchgeplant und Struktur, und die Kinder brauchen es manchmal einfach gar nicht. Also denen ist das völlig egal, ob du jetzt eine Struktur hast oder nicht. Sie leben einfach so in diesen Tag rein, und man kann sich so viel von den Kindern mitnehmen und ziehen. Und ja, also ich muss immer an die Situation denken, als ich neben einem, ich glaube zwei war das Mädchen, und ich saß neben ihr und sie hat gespielt, und davor war sie total aufgewühlt, und ich habe mich neben sie gesetzt und sie war ruhig und hat gespielt und saß daneben. Sie hat einfach nur meine Anwesenheit gebraucht, und ich war aber so in diesem Gruppenleitungsstruggle und habe da hier noch organisiert und da, und was machen wir denn jetzt und was machen wir nach dem Frühstück, und sie wollte einfach nur, dass ich neben ihr sitze, damit sie ihre Sicherheit hat und einfach mit Sicherheit spielen kann. Und ich bin dann selber so runtergefahren und so zur Ruhe gekommen und gedacht, ja, das war's jetzt. Also deswegen ist es einfach, und es ist so ein abwechslungsreicher Beruf. Also es ist, kein Tag ist gleich. Es, ja, und man kann so viel ja einfach auch mitnehmen und lernen, und die Kinder geben einem ganz, ganz viel zurück.
Mhm. Ja. Übrigens auch eine Situation, wo ganz viele Mamas mal wieder reinfühlen können, wo wir Mamas einladen können, die Situation einfach anzunehmen, weil dieses Rumwuseln müssen, vielleicht piepst da hinten die Spülmaschine, die fertig ist, oder man will kurz mal checken, ob eine neue WhatsApp reingekommen ist, die eigentlich gar nicht wichtig ist. Also dieses Hinsetzen können und mal nichts machen, in dem Moment überhaupt darüber zu denken, dass es ein Nichtstun ist, weil dieses bewusste Spielen, es ist ja eigentlich dieses Dasein.
Ja.
Ein Stück weit wird ja dieses Dasein auch der Wert abgesprochen. Also ob jetzt als Mutter oder als Vater oder als Erzieherpersonal, es ist so ein bisschen, du hast vorher die Arbeit schon, es ist keine Arbeit, doch, es ist Arbeit quasi. Es ist so schöne Arbeit quasi, ja. Deshalb neigen wir manchmal dazu, es nicht als Arbeit zu betiteln, aber es ist so wichtig, dass eigentlich das auch als ganz entscheidende gesellschaftliche Aufgabe quasi angesehen wird.
Ja, Ja. Ja, und auch dieses mal einfach nur, ich meine, es heißt ja auch oft, wir sitzen nur da und trinken Kaffee. Ja, aber dann sitzen wir vielleicht da und beobachten die Kinder, weil es einfach total spannend ist, auch die Kinder einfach mal im Geschehen zu beobachten. Und also ich sitze gerne da und gucke einfach, ob ich da jetzt Kaffee trinke oder nicht, ist ja wurscht. Aber also einfach nur diese Interaktion, und wenn sie da in der Gruppe und sozial miteinander interagieren, ist einfach so schön zu beobachten. Wenn sie einfach nur da sitzen und spielen, ganz konzentriert spielen und da total vertieft sind und sie nichts rausbringen kann, das ist einfach auch mal schön, einfach nur zu beobachten. Und dann sitzen wir nicht einfach nur da, also das ist halt... Da
im meisten Fall kommt danach eine Portfolioseite dabei raus,
ja, und eine Dokumentation. Genau, ja. Und man denkt sich, oh, das könnte man jetzt mal notieren oder aufschreiben. Und ich habe auch gern so Entwicklungsbriefe geschrieben an die Kinder, wenn sie wieder irgendeinen Entwicklungsschritt gemacht haben oder wenn ich irgendwas Schönes beobachtet habe. Und dann habe ich das wirklich in Briefform und mal ausgehängt. Und das ist für die Kinder, das waren natürlich Kindergartenkinder, und für die Eltern einfach schön auch zu lesen. Und dann wurde das auch vorgelesen von den Eltern. Und ja, das sind simple Dinge. Aber die erreichen halt schon sehr, sehr viel. Ja, man braucht nicht so viel Tamtam machen, ja.
Und dann denke ich noch an die Person, die vielleicht schon ein paar Jahre jetzt in dem Beruf arbeitet, vielleicht das mit einem ganz großen Idealismus auch ergriffen hat damals und jetzt aber so vielleicht schon ein bisschen abgestumpft ist. Und ich glaube, es gibt tatsächlich die ein oder andere Kolleginnen, denen das einfach so ergeht über die Jahre. Wo kann dieses Feuer für den Beruf vielleicht wieder herkommen? Oder was rätst du jemandem, der vielleicht gerade auch hadert mit der Konzeption, in der er arbeitet, mit der, weil eigentlich müsste es ja Plätze wie Sand am Meer für Erzieher geben.
Ja, also sicherlich gibt's diese Pädagogen, die da wirklich schon, wie du sagst, so abgestumpft sind. Schade, total schade. Ich habe jetzt auch mitbekommen, eben auch echt schon teilweise Mamas, die wieder zurück wollen in Beruf nach der Elternzeit, aber wirklich überlegen, ob sie in diesen Beruf zurückgehen. Also das finde ich unglaublich. Und was da einfach passieren muss, ja, da müssen einfach die Rahmenbedingungen geändert werden. Also es ist nun mal so, dass schon der Personalschlüssel, finde ich, sehr knapp bemessen teilweise. Und dann, ja, ist man halt in der Krippengruppe zu zweit und muss das halt stemmen. Und dass man da irgendwann keinen Bock mehr hat, das ist halt, es tut mir leid, aber das ist teilweise Massenabfertigung. Und ja, da einfach diese Rahmenbedingungen, von der Bezahlung ganz zu schweigen. Aber dieses, ja, mehr Personal und andere Strukturen und ja, ich weiß nicht, vielleicht... Aber allein schon das mehr Personal würde, glaube ich, schon was ausmachen. Ja, und dann halt die Bezahlung vielleicht noch ein bisschen höher setzen, weil dafür, was wir leisten täglich, es ist halt zu wenig.
Ist auch eine körperliche Arbeit.
Ja, also wirklich total.
Vom rückenschonenden Verhalten oder irgendwie, also ich weiß gar nicht was. Natürlich habt ihr Bewegung unter Tag,
ja.
Aber ihr habt schon einfach auch krasse Herausforderungen körperlich immer
zusammen. Ja, genau. Ja. Ich meine, allein schon mit dem Heben und allem und Tragen. Ich meine, gut, dann gibt's jetzt diese extra Erzieherstühle. Es gibt dann in Wickeltischen Treppen, wo die Kinder selber hochlaufen. Ja, aber deswegen heißt ja nicht, dass ich das Kind da nicht mehr trage. Und ja, da, oder auch einfach sowas mal. Ich habe von einer Freundin, die auch Erzieherin ist, da gab's dann wirklich einmal im Monat, durften die zur Massage gehen. Das ist aber wirklich sehr selten. Also da wurde halt dann vom Arbeitgeber das so initiiert, dass sie da hingehen dürfen und das wird ihnen auch bezahlt. Also
es
auch schon.
Es gibt auch in ganz vielen anderen Wirtschaftsunternehmen. Das
schön.
Heißt, eigentlich voll die coole Idee, vielleicht auch was für Eltern, wo man wirklich sagen kann, man kann Kooperationen irgendwie ermöglichen mit Physiotherapiepraxen oder was weiß ich was. Und würdest du sagen, es bringt was zu fragen, wie kann ich was verändern oder wie kann ich als Elternteil was beitragen, dass ihr einen guten Arbeitstag habt? Das ist eine Frage, die euch was helfen würde?
Ja, würde schon was helfen, dass die Eltern da auch was mit zu beitragen. Ich überlege nur gerade, in welcher Form, weil im Endeffekt muss es ja trotzdem auch von oben kommen.
Und ich finde auch wieder, da sind wir wieder bei den politischen Rahmenbedingungen.
Genau, ja.
Das ist auch nicht die Aufgabe der Eltern, vor allem auch nicht dafür, tatsächlich, wenn wir dafür bezahlen, das ist ja auch dieser Leistungsanspruch und im besten Fall... haben wir ja einfach in dem Moment auch Zeit für uns, Zeit für unsere Arbeit als Eltern. Mhm. Und dann nochmal was obendrauf, aber es ist so der verrückte Gedankenkreis. Das heißt tatsächlich, es sind die politischen Rahmenbedingungen, die sich ändern
müssen. Ja. Jetzt wurde ja seit neuestem wieder entschieden, dass in der Mini-Kita auch, glaube ich, 15 Kinder aufgenommen werden dürfen, was für mich ein absolutes No-Go ist, weil damit wurde einfach nur diesem hohen Bedarf entgegengewirkt und dem Personalmangel vielleicht. Weil dann gibt es auch noch diese Experimentierklausel. Ich kann ja auch erstmal noch ein bisschen experimentieren. Und ja, das ist einfach, ich habe gesagt, ich möchte es nicht. Ich bleibe bei meinen 12 Kindern und ich habe jetzt 3 Leute Personal, vielleicht irgendwann sogar mal 4, das ist ja super. Aber ich möchte keine 15 Kinder aufnehmen, nur weil halt der Bedarf so groß ist. Da muss noch ganz was ganz anderes passieren. Das ist damit nicht getan, aber ich habe das Gefühl, das wird dann halt so in den Raum geworfen und so auf die Art, jetzt haben wir es gelöst. Mhm. Jetzt haben wir erstmal den Bedarf gelöst. Aber was mit dem Personal ist...
Und wie das dann vor Ort, was das bedeutet.
Ja, weil für 15 Kinder oder mehr Kinder braucht man auch mehr Personal, was ja aktuell nicht da ist.
Ist dir schwer gefallen, Personal zu finden?
Nein.
Ja. Das finde ich auch so wichtig, eigentlich mal festzuhalten, dass ja wahrscheinlich die Menschen, die einfach für diesen Beruf brennen, genau nach solchen Stellen suchen.
Ja, also anfangs war es schon schwer. Es kam lange nichts. Und jetzt muss ich sagen, ich musste jetzt meine Kinderpflegerin ziehen lassen, weil die nicht bis Januar warten kann. Ich habe die Stelle schon wieder neu besetzt. Immer noch eine Anfrage, also Bewerbungen hatte ich, jetzt habe ich sogar eine Anfrage, die Erzieherin ist und aber gerne bei mir arbeiten möchte, weil sie von diesem Konzept und allem so überzeugt ist, die sich auch auf eine Kinderpflegestelle einlassen würde, obwohl sie ausgebildete Erzieherin ist. Und ob ich nicht doch nochmal, und da denke ich, wow, ne? Also das ist so, klar, anfangs war es echt schwer, aber jetzt kommt es so rein und ja, es überzeugt schon. Also, und ich bin sehr froh und sehr dankbar. Also ja, wenn ich mir den Markt so anschaue, ist das gar nicht so einfach gerade.
Ich frage zum Schluss immer, was für dich Inspiration bedeutet und was für dich Empowerment bedeutet. Du darfst auch einfach kurz überlegen.
Inspiration, Empowerment, das sind für mich ganz viel andere Menschen in meinem Umfeld, Netzwerk, Personen, die dich antreiben, die mit dir mitfiebern, die dich unterstützen, ja, und die einfach da sind, wenn du vielleicht auch mal aus einem Tief rausgezogen werden möchtest oder musst oder ja, wenn es halt gerade wieder so weit ist und ja, einfach andere Menschen und ja, die Menschen, ja, die einen wirklich auch motivieren und die auf der gleichen Wellenlänge schweben, ja, wie du.
Ich überlege gerade, wie können wir unseren Kindern dieses Empowerment, also diese, dass man sich gegenseitig auch stärkt, dieses sich stark fühlen, unterstützt fühlen, dieses inspiriert sein, wie können wir das unseren Kindern mehr im Alltag mitgeben?
Ich denke, indem man es den Kindern einfach auch vorlebt und auch gut, wahrscheinlich eher mit den größeren Kindern auch darüber ins Gespräch geht. Also Kommunikation und ja, Vorleben.
Was hältst du von dem Satz, unser Alltag ist ihre Kindheit?
Ich finde ihn super. Eigentlich beschreibt es alles. Ja, weil ja, es ist so, wirklich. Und das muss man sich manchmal öfter ein bisschen vor Augen führen, ja.
Das heißt, diesen Druck zwar nicht an schlechten Tagen, vielleicht den Satz sich vor Augen führen, na vielleicht gerade an denen, aber der wird ja oft so schnell in Kritik geraten, weil man quasi sagt, der hat zu viel Pressure, zu viel,
ja.
Mein Gott, nicht alles auf die Goldwaage legen, aber es ist halt nun mal
so. Es ist so, ja. Ja, es ist so. Der Alltag ist wirklich, ja, die Kindheit und da einfach gucken, was am besten ist und nicht überladen. Und ja, zu wenig, kann man zu wenig machen, weiß ich nicht, aber passiert ja wahrscheinlich nicht. Aber genau, den Alltag im Blick behalten.
Was wird sich denn in deinem Alltag am meisten verändern ab Januar?
Oh, mein Alltag, ja, ich habe es mir heute erst wieder gedacht, lustigerweise ist es ja gerade sehr bequem, weil ich ja von zu Hause so steuern kann, so in den Morgen so hineinleben kann mit meinen Kindern, alles gemütlich. Ja, da wird wieder mehr Action sein. Das ist, aber ich freue mich drauf. Klar, dann diesen ganzen Alltag wieder anders zu strukturieren. Dann geht's los. Ich gehe früh aus dem Haus. Ich bin dann teilweise bis Nachmittag unterwegs, aber ich freue mich drauf. Und auch natürlich dann zu gucken, dass es auch der Familie, meinem Mann und meinen Kindern damit auch gut geht. Das wird sicherlich für meine Kinder vor allem auch eine Umstellung, wenn die Mama dann den ganzen Tag unterwegs ist auf der Arbeit. Aber das habe ich auch meinem Großen zum Beispiel schon gesagt. Habe ich gesagt, du, in den Ferien ist halt easy, weil du darfst einfach auch mal mitkommen. Und er hat auch letztens, ich habe ja teilweise auch Spielsachen mitgenommen von meinen, die sie einfach nicht mehr brauchen, und habe die quasi in die Minikita geschafft. Und mein Großer hat letztens zu mir gesagt, oh Mama, da muss ich dich wirklich mal in der Minikita besuchen, weil da ist ja fast alles von mir. Und da habe ich gesagt, ja, kommst mal vorbei. Und er hatte damals auch gesagt, ah, das wird so ein großes Abenteuer. Also ja, es wird wirklich ein Abenteuer. Es ist schon, ich bin ja schon mittendrin. Und ja, es wird eine Umstellung werden, aber ja, wir kriegen das alles gut hin.
Was haben deine Kinder daraus ziehen können, dass du diesen Mutausbruch gewagt hast?
Dass man mutig vorangeht, dass man mit Mut auch sehr weit kommt und was aus Mut alles so entstehen kann. Und ja, ich glaube, sie sind mittlerweile ganz stolz und waren ja auch schon ein paar Mal mit dort und sind total begeistert. Und auch, ja, es ist in unserer Familie, es ist ja jetzt schon im Alltag mit drin. Wir sprechen ganz viel über die Minikita, auch meine Kinder. Sie fragen mich und ja, da ist sehr viel Gespräch auch schon. Und ich glaube, sie sehen halt, was aus Mut entstehen kann, wenn man mutig vorangeht.
Und ganz wichtig, und dann kommen wir wirklich in Richtung Ende, aber ich finde diesen Punkt noch gerade so entscheidend, weil du jetzt auch eine Krippe anfängst und keinen Kindergarten, sondern es sind wirklich die Kleinen, die richtig Kleinen bei dir. Und trotzdem verfolgen wir beide auch die Einstellung, dass jede Familie seinen Weg finden muss. Wir finden auch nicht, dass jede Familie für jede Familie es passt, dass mit eins schon eine Betreuung und schon gar nicht teilweise von 8 bis 18 Uhr quasi. Also ja, dass es wirklich für Kinder ja auch Arbeit ist vor Ort. Also diese Kinder erleben auch trotzdem in diesen Einrichtungen einen Arbeitstag. Ja. Also. Und jetzt ist es aber so, dass du ja auch als Mama dafür brennst zu arbeiten. Und ich habe das neulich so gehört, dass es unser im Podcast Fast and Curious, dass es irgendwie ein Stück weit auch, wir haben so schnell ein schlechtes Gewissen, wir Mütter, dafür, dass wir arbeiten. Wir übertragen das auch ganz schnell auf unsere Kinder, so dieses, jetzt musst du wieder quasi in die Kita, jetzt heute musst du in die Betreuung. Und ja, manchmal ist es so, weil wir Termine nicht absagen können, weil wir, auch meines ist gerade krank zu Hause und ich musste jonglieren wieder mit meinem Mann, aber was kannst du vielleicht Eltern mitgeben, dieser Spagat zwischen Bedürfnisse erfüllen und da aber auch das eigene Bedürfnis tatsächlich nicht zu vergessen und sich von diesem schlechten Gewissen loszulösen?
Oh, gute Frage, weil ich war da echt, also ich war prädestiniert für dieses schlechte Gewissen. Ich habe da halt dran gearbeitet in Form von Persönlichkeitsentwicklung, um das ein bisschen in den Griff zu bekommen, sage ich jetzt mal. Ja, es ist einfach, man muss dann, glaube ich, auch ein bisschen bei sich bleiben und in sich reinhören und sich fragen, was möchte ich? Und seine Bedürfnisse einfach immer wieder auch sehen. Und natürlich gibt es so Tage, wo auch mein Sohn sagt, ich will heute aber nicht in den Kindergarten. Und dann sage ich, ja, heute müssen wir aber. Ja, aber es, am Ende klappt es dann trotzdem. Und er kommt heim und ich frage ihn, und wie war's? Ja, schön, Mama. Also es war dann trotzdem in Ordnung. Und oder wie er letztens sagt, ich habe auf dich gewartet. Ja, solche Tage gibt's, aber auch wir haben schlechte Tage und auch wir wollen mal nicht in die Arbeit gehen und machen es dann trotzdem. Und für mich war halt trotzdem immer klar, dass ich wieder in diesen Beruf zurück möchte und da mein eigenes Ding machen möchte. Und da habe ich dann halt auch auf mich gehört. Und aber ich finde, das kann man den Kindern auch vermitteln und vorleben und es einfach zeigen. Und dann am Nachmittag bin ich auch wieder für meine Kinder da oder am Wochenende. Und das ist für die Kinder also dann auch völlig okay. Mhm. Und man kann das mit den Kindern auch besprechen und kommunizieren.
Und vielleicht sogar positiv besprechen. Ja, natürlich. Also was ich mitgenommen habe, ist dieses, wir gehen oft in eine negative Bewertung schon unserer eigenen Arbeit gegenüber. Ich muss aber arbeiten gehen.
Ja.
Aber wir wollen ja arbeiten gehen. Also gerade wir zwei wollen ja arbeiten gehen. Es ist ein großes Privileg, das sagen zu können. Ich finde das auch vielleicht als Reflexionsfrage ganz entscheidend. Wie viel Freude haben wir wirklich auch in dem Moment dabei von dem, was wir tun? Aber wir wollen das.
Ja,
genau. Uns geht's besser, wenn wir das sind.
Einfach sich zu fragen, was möchte ich, was brauche ich, was will ich? Und nicht da alle anderen hinten anzustellen, sondern da mal hinzuschauen und dann zu sagen, okay, wie kann ich das so hinbekommen oder so strukturieren, dass es für alle passt und aber auch für meine Bedürfnisse passt. Weil es macht ja auch keinen Sinn, wenn man arbeiten möchte oder will und da Freude dran hat, aber sich dann das zurückstellt, weil man so schlechtes Gewissen gegenüber seiner Familie hat. Aber dann bin ich am Ende ja auch nicht zufrieden damit, glücklich damit und das spüren am Ende auch wieder die Kinder. Und dann, ja, kippt da vielleicht dann auch irgendwann die Stimmung, weil sie merken, okay, die Mama ist dauerunzufrieden oder so, ja.
Ist die Christine heute glücklicher und zufriedener als die Christine vor 3 Jahren, 4 Jahren?
Ja, definitiv. Da ist aber auch einiges passiert zwischenzeitlich, ja. Doch, definitiv. Kann ich schon so sagen.
Diese Folge hat dich inspiriert? Dann freuen wir uns über deine Bewertung, deinen Like auf Instagram oder den Link, den du vielleicht einer Freundin schickst. Du hilfst uns wirklich unfassbar, wenn du anderen von diesem Podcast erzählst. Mspirity, dein Podcast powered by Femspace. Inspire me, empower you.